Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt, der August ist irgendwie so ein Monat geworden, wo ich oft an Wochenenden unterwegs bin zu verschiedenen Anlässen. Zur Bibelstunde schaffe ich es meistens, aber zum Gottesdienst jetzt heute, glaube ich, das erste Mal im August. Aber ich freue mich, hier zu sein und auch diese Predigtserie hier zu starten. Der Philipperbrief, wie wahrscheinlich alle anderen Briefe in der Bibel auch, was ganz Besonderes, in einer besonderen Situation entstanden. Und ich denke, dass ein Stichwort, das man vielleicht vor diesem Brief setzen kann, ist das Stichwort Freude. Und ich weiß nicht, ob ihr euch gerade sehr freudig fühlt. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, dass das vielleicht eine andere Freude war oder ist in diesem Brief, als wir das vielleicht auf den ersten Blick meinen. In der Vorbereitung zu dem Text habe ich lange nach einem Standpunkt gesucht oder von einem Punkt, wo ich sage, hier kann ich das irgendwie übertragen in meine Situation. Wir werden gleich sehen, dass Paulus sehr persönlich diesen Brief beginnt. Und da habe ich halt überlegt, ja, wo ist dieser Standpunkt? Und ich meine, einen Standpunkt gefunden zu haben. Und da hat mir geholfen eine Geschichte, die ich gelesen habe. Ich denke, die meisten von euch kennen Open Doors. Das ist ja eine Organisation, die weltweit sich für verfolgte Christen einsetzt und immer wieder auch davon berichtet. Und so las ich einen Bericht auch von verfolgten Christen in Nigeria, von der Boko Haram. Das ist auch immer wieder in den Medien, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dort wird halt Folgendes berichtet: Als die Männer von Boko Haram ins Haus von Habila Adamu eindrangen, sagten sie zu ihm: Wir haben dich gesucht und wir werden dich töten. Und Habila sagt dann: Ich habe euch auch gesucht, um euch das Evangelium von Jesus zu bringen. Und die Angreifer forderten Habila dann auf, seinen Glauben abzulegen, zu verleugnen, und er tat das nicht. Und so schossen sie in ihrer Wut in sein Gesicht, und als sie dachten, dass er tot ist, haben sie ihn liegen gelassen und sind gegangen. Aber Habila hat dieses schlimme Attentat überlebt. Wie durch ein Wunder ist er sogar geheilt worden, sodass er heute wieder ein Gesicht hat, das sogar frei von Narben ist. Ich habe mich gefragt, was würdest du Habila schreiben wollen in dieser Situation? Und vielleicht scheint Boko Haram halt so weit weg zu sein, aber dann habe ich überlegt, es gibt auch in unserem Leben genug dieser Feuerproben, dieser Momente, wo wir merken, dass wir auf der Probe stehen. Alles, was wir vielleicht geglaubt haben, herausgefordert ist. Vielleicht ist das der Tod von einem lieben Menschen. Vielleicht ist das die Diagnose Krebs oder irgendeine andere schlimme Erkrankung, die viel Leid vielleicht bringen wird, vielleicht auch perspektivisch eher schlecht aussieht, den Tod vielleicht auch schon sehr nah vor Augen rückt. Ich weiß nicht, was gerade deine Feuerprobe ist. Manchmal sind das vielleicht auch Kleinigkeiten, aber die türmen sich wie so ein riesiger Berg auf. Und wir kommen einfach nicht drüber hinweg. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Vielleicht denken wir, oh, das ist halt eher die Ausnahme, eine Ausnahmesituation. Aber ich glaube, mit jedem Jahr, das wir hier auf dieser Erde erleben, merken wir, dass wir in einer Welt leben, die nicht vollkommen ist. Und früher oder später bekommen wir das zu spüren. Und wir merken, da ist etwas zutiefst faul. Das ist nicht nur die Ausnahme, dass mal hier und dort großes Leid passiert, sondern das ist eigentlich die Regel. Ich möchte heute eine Botschaft weitergeben von einem Mann, der selbst immer wieder harte Feuerproben in seinem Leben erlebt hat und der, wo er den Text geschrieben hat, den wir heute für die Predigt zur Grundlage nehmen, selbst gerade wieder in einer großen Feuerprobe steckte. Und das ist Paulus, der Apostel Paulus. Er saß im Gefängnis in Rom und wartete auf seinen Prozess beim Kaiser Nero. Und er saß nicht im Gefängnis, weil er irgendjemandem etwas zuleide getan hatte. Ganz im Gegenteil, eigentlich saß er im Gefängnis, weil man ihm etwas zuleide tun wollte. Das ist eine andere Geschichte, aber letztlich, wie Habila auch, hielt er an seinem Glauben an Jesus fest und deswegen saß er dort im Knast in Rom. Ungefähr um das Jahr 61 nach Christus ist das gewesen. Kurz nachdem Tychikus, einer der Mitarbeiter von Paulus, abgereist war, kam dann Epaphroditus mit einer Spende der Gemeinde aus Philippi. Und diese Gemeinde, mit der hatte Paulus eine besondere Geschichte. Er selbst hatte sie gegründet. Auch damals, bei der Gründung der Gemeinde, saß er zwischenzeitlich mal im Gefängnis. Ja, könnt ihr in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Und jetzt saß er wieder im Gefängnis in Rom und Timotheus, einer seiner engsten Mitarbeiter, der war gerade bei ihm. Und Paulus hatte nicht so strenge Haftbedingungen, sodass er halt eben Besuch empfangen konnte. Und dieser Epaphroditus aus Philippi, der die Spende gebracht hatte, der war während des Besuchs bei Paulus auf einmal schwer erkrankt. Und es sah so aus, als ob er sterben würde, aber er hat sich doch wieder erholt. Und nachdem er gesund geworden ist, schickt Paulus ihn nun zurück in seine Gemeinde nach Philippi und gibt ihm einen Brief mit, den er mit Timotheus an die Gemeinde geschrieben hat. Und in diesem Brief bedankt er sich für die Unterstützung und er kündigt an, dass er selbst auch den Timotheus bald nach Philippi senden will und hofft auch freizukommen und dann die Gemeinde persönlich zu besuchen. Und so schreibt Paulus, der halt eben in dieser Lage sitzt, in dieser Feuerprobe steckt, schreibt er diesen Brief. Und ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen im Philipperbrief, Kapitel 1. Wir werden heute die ersten 11 Verse lesen. Philipperbrief, Kapitel 1, die ersten 11 Verse. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann schreibt Paulus weiter in Vers 3, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrhaftigkeit bekräftige, immer beteiligt ihr euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in ihr gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wenn man das so liest, ja, überschlägt sich fast die Sprache und vielleicht seid ihr überrascht, wie Paulus hier eigentlich diesen Brief beginnt, obwohl er doch eigentlich in einer sehr schwierigen und ungewissen Notlage sich befindet. Wir sehen am Anfang eben die klassische Eröffnung eines Briefes, ja, Wer vielleicht Latein in der Schule gelernt hat, der kennt das auch aus den römischen Briefen. Ja, es gab halt immer so einen klassischen Briefanfang, wo man den Autor genannt hat, den Empfänger und einen Gruß ausgerichtet hat. Und am Ende halt eben dann auch nochmal. Das ist so der Rahmen. Und in den ersten zwei Versen eröffnet Paulus auch eben diesen Brief, erstmal ganz klassisch, indem er die Autoren nennt und den Empfänger, aber dann der Gruß, der ist ganz besonders. Und den wollen wir uns auch ganz besonders anschauen, weil normalerweise hat man sich da gute Gesundheit gewünscht oder viel Erfolg bei dem, was man so tut, aber Paulus hat hier einen besonderen Wunsch. Er hat den Wunsch, er sagt, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und meine Frage ist, wir können da jetzt nicht im Detail eingehen, aber wir sehen, Paulus, er spricht ja die Christen in Philippi ganz besonders an. Ja? Er spricht sie als Heilige an. Und damit meint er nicht, dass sie ein sündloses und vollkommenes Leben immer geführt haben, sondern er meint damit, dass sie durch den Glauben an Jesus Christus heilig gesprochen sind, obwohl sie noch leben. Und das geht nur aufgrund der vollkommenen Erlösung, die Jesus Christus erwirkt hat, die Sühnung vor Gott. Sie sind heilig gesprochen und trotzdem wünscht er ihnen Gnade. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch. Ja? Und ich habe mich gefragt, was ist Gnade eigentlich? Ich denke, die kürzeste Definition von Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Ein Geschenk, ja, etwas, das jemand freiwillig gibt, und eben ein unverdientes Geschenk, jemand, der es nicht verdient hätte, vielleicht sogar das Gegenteil verdient hätte. Paulus schreibt in einem Brief an die Römer zum Beispiel, dass wir alle sündige Menschen sind und deshalb nur eins verdient haben, nämlich gottesgerechte Strafe und den Tod. Und hier sagt er den Heiligen in Philippi, denen, die in Jesus Christus heilig gesprochen sind, ich wünsche euch Gnade, ich wünsche euch ein unverdientes Geschenk. Und was ist dieses unverdiente Geschenk? Ich glaube, das ist der Friede. Ich weiß nicht, was ihr unter Frieden versteht. Wir leben ja heute in sehr unfriedlichen Zeiten. Überall auf der Welt gibt es Krisen. Viele Menschen sind auf der Flucht. Aber auch in unserem schönen Westen, wenn wir mal von der, wie soll man sagen, Etikette und Oberfläche abschauen, merken wir doch, dass dort sehr viel Unfrieden auch ist. Es gibt eine immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Und das baut einen Unfrieden auf, ja, vielleicht sogar Groll und Hass und Neid. Aber auch wenn wir dann in die Familien schauen, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ihr eine gute Familie, ein gutes familiäres Zusammenleben habt, aber ich merke, dass doch oft da der Friede fehlt. Auch wenn nach außen hin vielleicht immer so eine heile Welt ist, drinnen brodelt es häufig. Und nicht wenige Familien sind kaputt. Und was ist denn dieser Friede, den Paulus hier wünscht? Und ich glaube, hier knüpft er an ein Konzept, das Gott schon im Alten Testament immer wieder deutlich hat werden lassen. Im Hebräischen ist es der Begriff Shalom für Friede. Und der meint ein ganzheitliches Wohlbefinden, ein ganzheitliches Wohlergehen, gut gehen. Und zwar so ganzheitlich und so gut, dass es nur Gott selbst schenken kann, dass kein Mensch machen kann. Und wir sehen hier, Paulus, er versteht, wir leben in einer gefallenen Welt, die kaputt ist. Er selbst steckt in den Mühlen dieser kaputten Welt, zu Unrecht vor Gericht, dem Gefängnis. Und er weiß, dass die Menschen in Philippi auch Schweres erleiden und dass auch sie oft in ihrem Leben eher von Hass und Unfrieden geprägt sind und deswegen dieser besondere Wunsch, Gnade und Frieden. eben Gottes unverdientes Geschenk des Friedens, dieses ganzheitlichen Wohlfindens. Und er betont hier noch einmal, woher kommt dieses Geschenk, nämlich von Gott, unserem Vater. Ja, und damit spricht er etwas an, das ganz besonders ist, das auch viele Menschen vielleicht so gar nicht erfahren. Ja? Gott ist bestenfalls vielleicht der Ferne, der Herrgott, dem man vielleicht mit Respekt begegnet, vielleicht auch mit weniger Respekt, aber dieses unser Vater, das ist das Persönliche. Dort besteht eine Beziehung zu uns und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und damit setzt er nicht nur Jesus Christus und Gott den Vater auf eine Ebene und sagt, Jesus Christus ist Gott, so wie Gott der Vater Gott ist. Er sagt auch damit, woher eigentlich dieser Friede geschaffen wird, nämlich durch Jesus Christus und sein stellvertretendes Erlösungswerk. Ja, der Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, um uns erst einmal zu zeigen, was Gott sich unter Menschsein vorgestellt hat, um dann, obwohl er schuldlos war, für unsere Schuld zu sterben und damit die Grundlage zu schaffen für Versöhnung mit Gott und für Versöhnung untereinander. Und deswegen dieser herzliche Wunsch. Ich glaube, das ist auch für uns heute, glaube ich, sehr relevant zu verstehen und diesen Rahmen in unserer Welt auch wahrzunehmen. Wir alle sind nicht vollkommen. Wir werden schuldig und wir brauchen Gottes gnädige Vergebung, Gottes Heilung, Gottes Frieden. Und wenn wir die Botschaft des Evangeliums im Kern verstehen, ja, die gute Nachricht, dann macht nicht nur das, was wir heute erleben, sowohl das Gute als auch das Schlechte mehr Sinn, sondern es hilft uns auch, unsere ganze Perspektive, wie wir unser Leben gestalten, zu verändern. Und immer mehr auch Gottes Wesen zu widerspiegeln. Und ich finde das sehr treffend, wie das jemand mal auf den Punkt gebracht hat, den Kern des Evangeliums. Ich bin sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Ich bin sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Das ist ein krasses Eingeständnis. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, dann merken wir, ja, ich neige dazu, Schuld zu bagatellisieren und mich gerne in die Opferrolle zu sehen, aber in Wirklichkeit mache ich auch viele Fehler, tue vielen Menschen Leid an. Und vieles, was ich vielleicht jetzt als negativ empfinde in meinem Leben, hat seine Wurzel in einer selbstsüchtigen, sündigen Entscheidung, die wir vielleicht vielen Jahren mal getroffen haben. Und einzugestehen, das ist ein Teil des Evangeliums, ich bin sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Das hilft aber auch zu verstehen, warum vielleicht mein Nächster hier und dort schuldig an mir wird, weil das auch für ihn gilt. Er ist sündiger, als er befürchtet hat. Und wenn wir sehen, dass wir selbst sündige Menschen sind, schlimmer vielleicht, als wir uns das jemals eingestehen möchten, dann sind wir vielleicht auch ein bisschen gnädiger mit unserem Nächsten, der an uns schuldig wird, weil wir wissen, dass wir es auch nicht besser sind. Ich bin sündiger, als ich jemals befürchtet habe, aber das ist nur der erste Teil der Botschaft. Der zweite Teil der Botschaft des Evangeliums, der guten Nachricht ist, in Jesus Christus bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Und was wir hier merken ist, eine radikale Umkehr in der Perspektive. Ich merke das bei mir und sehe das auch zum Beispiel bei meinen Kindern schon, wie stark wir Menschen diesen Drang haben, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen und unser ganzes Leben um uns herum aufzubauen. Und wenn man das auf den Punkt bringen will, kann man sagen, wir machen uns selbst zu Gott und messen alle anderen Leute an uns. Und dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, das zeigt uns ja das Evangelium und das zeigt uns auch unsere Erfahrung, wenn wir uns um uns herum schauen. Wenn jeder nur an sich selber denkt, wenn jeder nur immer seinen eigenen Vorteil sucht, dann haben wir eine ganz schön komplizierte und kaputte Welt. Und wir selbst sind dann auch Teil davon. Und was das Evangelium uns anbietet, ist zu sagen, erst einmal zu verstehen, Wenn ich mich um mich selber drehe, mache ich alles kaputt. Mich selbst und die Menschen um mich drum. Aber wenn ich auf Jesus Christus sehe, der wirklich der Inbegriff dieser Gnade ist, die sich völlig für den anderen hingibt. Jesus kam vom Himmel auf die Erde, aus der Herrlichkeit Gottes, in einer perfekten Gemeinschaft und Harmonie, kommt er auf diese dreckige Erde und begibt sich quasi in dieses große Durcheinander, das die Sünde angerichtet hat, und sagt, ich tue das, um den Menschen da drin zu helfen. Weil sie drehen sich alle nur um sich selbst. Und sie können gar nicht von sich aus dieser Selbstbezogenheit, Selbstverliebtheit, Selbstzentriertheit ausbrechen. Und nur Jesus schafft diesen Gegenpol. Er selbst lebt ein perfekt selbstloses Leben und reicht uns die Hand und er sagt, schau auf mich. Hör auf, dich um dich selbst zu drehen und schau auf mich. Ich liebe dich mehr, als du dich selber liebst. Ich liebe dich mehr, als du denkst, dass du wert bist, geliebt zu werden. Ich liebe dich mehr, als irgendein anderer Mensch das jemals könnte. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich nehme dich an. Und dieser Blick auf Jesus ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Moment in jedem Leben, wo wir ausbrechen, ja, aus dieser Selbstbeweihräucherung vielleicht, ja, Selbstverliebtheit, und wo wir merken, da ist jemand, der wirklich verdient hat, Gott zu sein, der wirklich größer ist als ich selbst, der wirklich mir ein Leben ermöglichen und ein Leben zeigen kann, das besser ist als das, was ich mir selber aufbauen kann. Ich bin sündiger, als ich jemals befürchtet habe, aber in Jesus Christus bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Und diese Wahrheit des Evangeliums, die setzt Paulus hier vorne weg, indem er den Menschen wünscht oder nochmal aufmerksam macht. Gott ist es, der uns Frieden schenkt in Jesus Christus. Und wir dürfen diesen Frieden erfahren, wenn wir auf Jesus schauen und in diese Beziehung zu ihm eintreten, indem wir aufhören, um uns selbst zu drehen, eingestehen, dass wir es selbst nicht schaffen und auf Jesus unseren Blick richten und seine Liebe tanken, ja, aufnehmen in uns, voll und übervoll werden von der Liebe, die er uns entgegenbringt. Und dann setzt er an, dieser sehr persönliche Brief, ja, beginnt mit einem persönlichen Gebet für die Philippa. Und man könnte meinen, jetzt fängt er an zu klagen. Und Paulus hätte sicherlich vielen Grund gehabt zu klagen, aber er beginnt ganz anders. Vielleicht zu unserer aller Überraschung beginnt er mit einem Gebet, das zutiefst gekennzeichnet ist von Dankbarkeit, von Zufriedenheit, von Freude. Er sagt, ich bete immer wieder für euch und wenn ich an euch denke, dann bin ich einfach nur dankbar. Ich habe dann eine große Freude und er begründet das auch. Ja. Diese Freude hat etwas damit zu tun, dass eben die Philippa damals, als er zu ihnen gekommen ist, dass sie das Evangelium angenommen haben, an Jesus geglaubt haben und vom ersten Tag an auch diese Botschaft, dass ich sündiger bin, als ich jemals befürchtet habe, aber in Jesus Christus geliebter bin, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Diese Botschaft haben sie von Anfang an nicht nur für sich selbst angenommen, sondern auch weitergetragen, weitergegeben. Daraus ist die Gemeinde in Philippi entstanden. Und wenn Paulus daran denkt, dann denkt er nicht, wie er ausgepeitscht wurde und in das tiefste Verlies in Philippi gesteckt worden ist, sondern dann denkt er an die riesige Veränderung, die zum Beispiel der Kerkermeister erlebt hat, als der sich fast umbringen wollte, weil er dachte, alle Gefangenen sind geflohen, als Gott Paulus befreit hat. Und Paulus ihm sagt, nein, wir sind alle hier. Und der Kerkermeister fällt auf seine Knie, wir können das in Apostelgeschichte 16 nachlesen, und er sagt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus. dann wirst du und dein ganzes Haus, dein ganzer Haushalt gerettet werden. Und Paulus, er denkt eben nicht an die Leiden, sondern an die Freude, die das Evangelium den Philippern gebracht hat und wie sich das ausgebreitet hat in der Stadt und in der ganzen Umgebung. Und dann kommt ein sehr wichtiger Satz in Vers 6. Er freut sich nicht nur über das Vergangene, ja, über das, was die Philipper so für das Evangelium getan haben. Und man muss bedenken, ja, sie haben ihn immer wieder auch finanziell unterstützt. An einer Stelle sagt Paulus sogar zu den Korinthern, die weitaus reicher waren als die Gemeinde in Philippi, sagt er ihnen, die Philipper haben mehr gegeben, als sie sich eigentlich leisten konnten. Und jetzt seht zu, dass ihr in Korinth, die ihr so reich seid, ich sage es mit meinen Worten, ja, ordentlich sammelt, damit, wenn die aus Philippi kommen mit der Kollekte, ihr nicht beschämt werdet, dass ihr so wenig gegeben. Die Philipper haben wirklich alles gegeben für das Evangelium. Und sie haben sich aufgeopfert. Und jetzt wieder, Paulus sitzt im Gefängnis und sie kommen und sie bringen ihm Geld und schicken einen Boten, der Paulus ermutigen soll, damit Paulus versorgt ist und das Evangelium weiter ausbreiten kann. Und all das bringt natürlich Freude bei Paulus. Aber er sagt, eine noch viel tiefere Freude hat er. Weil er, in Vers 6, ich bin überzeugt, dass der, und da spricht er von Jesus Christus, der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Die Philipper, obwohl sie Heilige sind, obwohl sie an Jesus glauben und einen Teil dieses Friedens schon erleben dürfen, sie sind noch nicht fertig. Sie sind noch nicht perfekt. Aber, Paulus sagt, ich freue mich, weil ich überzeugt bin, weil ich sicher bin, weil ich hundertprozentig sicher bin, dass Jesus Christus mit euch fertig wird, ans Ziel kommt, euch zur Vollkommenheit führen wird. Ja, es hat etwas angefangen in euch mit dieser Hinkehr zu Jesus, zum Evangelium, das sich immer und immer stärker ausprägen soll. Und das Wunderbare ist, er sagt nicht, ja, und jetzt seht mal zu, dass ihr ans Ziel kommt, sondern er sagt, ich bin sicher, dass ihr ans Ziel kommen werdet. Nicht, weil ihr so gut seid oder weil ihr mal wieder viel Geld gespendet habt, sondern weil Jesus Christus bei euch am Werk ist. Weil ihr euch Jesus anvertraut habt. Und weil Jesus uns garantiert ans Ziel bringen wird. Und er beschreibt dann in Vers 7 auch etwas über diese, wie dieses schon zum Ausdruck gekommen ist. Ja? Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und habe damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Dieses, dass Jesus mit ihnen ans Ziel kommt, diese Freude dürfen sie schon teilweise erleben und dürfen jetzt schon mit Zuversicht sagen, Jesus, er wird fertig. Er kommt ans Ziel, er bringt uns ans Ziel. Und was hier für mich so mitschwingt, mit Jesus sind wir erstens nie allein. Das ist so besonders, dass Paulus diese Partnerschaft betont. Er sagt nicht, oh, ich bin ganz allein, ja, ich bin so die Speerspitze, ja, und sonst ist niemand da, so der einzige Prophet. Nein, Jesus, Paulus, er betont, wir sind gemeinsam unterwegs, wir machen das gemeinsam. Ja. Ich hier in Rom, ihr aus Philippi und gemeinsam sind wir unterwegs. Mit Jesus sind wir nie allein. Und mit Jesus haben wir auch den besten Leiter, den besten Führer, der uns durch alle Herausforderungen unseres Lebens hindurch manövrieren kann. Bei ihm können wir absolut sicher sein. Bei ihm können wir uns wirklich freuen. Auch wenn wir noch nicht da sind. Auch wenn unterwegs vielleicht viele Hindernisse sind, so wie bei Paulus und sicherlich auch in unserem Leben. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dürfen wir diese Freude haben, weil wir wissen, Jesus erbringt uns schon ans Ziel. Vielleicht kann man das vergleichen mit einer Kreuzfahrt. Und ich meine nicht die Art von Kreuzfahrt, die wie die Costa Concordia endet, sondern die wo es richtig läuft. Ja? Wo ein Kapitän ist, der wirklich Bescheid weiß. Wo ein Kapitän ist, der Verantwortung übernimmt. Wo ein Kapitän ist, der genau die Route kennt und weiß, wohin die Reise geht und schon oft diesen Weg gegangen ist und all die Tücken kennt und verantwortlich ganz mit aller Ruhe durch diesen Weg geht und uns mitnimmt auf diesem Weg. Ja, und wo wir vielleicht ganz entspannt schlafen können oder auch den Tag genießen können, rausschauen können und die Natur bewundern können und sicher sein können, wir kommen ans Ziel. Oder vielleicht auch mit einem Navi kann man das vergleichen, wo man hoffentlich ein zuverlässiges Navi hat, ja, wo man das Ziel dann eingibt und selbst wenn man nicht weiß, wo das ist und wenn man auch den Weg nicht kennt, ja, kann man doch ganz entspannt und ruhig fahren und man muss nur halt hören, biegen Sie 200 Meter dann links ab oder rechts und man kann vielleicht auf der Karte nochmal schauen, wie das dargestellt wird. Und ansonsten kann man einfach ganz entspannt fahren und genießen vielleicht auch die schöne Landschaft, ich weiß nicht, wo man dann unterwegs ist, und sicher sein, am Ende komme ich ans Ziel. Ich weiß nicht, ob du versuchst, dein Leben noch selbst im Griff zu haben und alle Schwierigkeiten selber zu meistern. Wenn du das tust, dann bist du wahrscheinlich sehr einsam. Und dann gibt es für dich keine Garantie, dass du auch ankommst. Und diese Ungewissheit blockiert Freude und Zufriedenheit und Zuversicht. Und Jesus, er lädt uns ein, uns ihm anzuvertrauen. Und so wie Paulus das beschrieben hat, dürfen wir Freude erleben, weil wir wissen, dass Jesus uns wirklich ans Ziel bringen kann. Egal was gerade vielleicht in deinem Leben an großen Bergen und Herausforderungen ansteht und zu meistern ist. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, bringt er uns ans Ziel. Und jetzt kommt Paulus zur Klage. Könnte man meinen. Aber man merkt, wie sehr Paulus das Evangelium schon verinnerlicht hat. Dass es nicht um ihn geht, dass er sich nicht um sich selber dreht, sondern dass es um Jesus geht. Und dass er durch den Blick auf Jesus auch den Blick frei hat für all die anderen Menschen. Und deswegen kann Paulus eben hier nicht anfangen zu klagen, sondern erst einmal seine besondere Freude und Sehnsucht nochmal zum Ausdruck bringen. Ja, Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steckt. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir verwirklicht hat, schreibt er. Und dann kommt er zu einer Bitte. Und es ist ganz interessant, für wen er da bittet. Er sagt nicht, und bitte gebt mir in einem Monat wieder so viel Geld oder bitte schickt vielleicht doch noch jemanden vorbei, der mich mehr trösten kann. Nein, er kommt zu einer Bitte und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines und untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Das ist ganz interessant. Paulus bittet, dass die Liebe der Philipper wächst, reift, noch mehr Früchte trägt. Ich möchte diese Liebe vielleicht vergleichen mit der Liebe in der Ehe. Wenn man frisch verliebt ist, ja, und die Emotionen so einen da durchtragen, dann denkt man, also noch mehr halte ich gar nicht aus. Und das mag sein, zumindest was das Verliebtsein betrifft. Aber wenn wir von Liebe sprechen, ist das mehr als Verliebtsein. Natürlich gehören auch Emotionen dazu, aber dazu gehört ja auch eine Kenntnis des Nächsten. Dass man wirklich weiß, was mag denn mein Ehepartner eigentlich? Also wenn ich nicht weiß, was meine Frau mag, dann kann es sein, dass ich zufälligerweise irgendwie das Richtige tue, aber es kann auch ganz schön in die Hose gehen, dass ich, obwohl ich vielleicht versuche, meine Liebe auszudrücken, das Ganze so falsch verstanden wird, dass sie sagt, also mag der mich nicht mehr oder will der mich umbringen oder ich weiß es nicht. Ja? Und so wie das halt eben auch in der Ehe oder in der Partnerschaft ist, dass die Liebe wächst, desto besser man den anderen kennt. Vorausgesetzt natürlich, dass man eben auch die Bereitschaft hat, ja, diese Kenntnis in einer liebevollen Weise zum Ausdruck zu bringen. Ja. Gehört, das soll auch anders gehen, aber das setze ich jetzt mal voraus. Ja, dass mit jedem Tag, wo man die Person besser kennenlernt, auch die Liebe wachsen kann und man noch viel besser seinen Ehepartner lieben und für ihn da sein kann. So ist es auch bei Jesus. Und das ist, was Paulus hier wünscht. Er wünscht, dass unsere Liebe wächst, dadurch, dass wir mehr Erkenntnis haben. Manche Leute sehen da einen Widerspruch, ja, zwischen Liebe und Wahrheit und Erkenntnis. Ja. Das mag sicherlich der Fall sein, wenn man das gegeneinander ausspielt, aber eigentlich hilft uns mehr Erkenntnis, besser zu lieben, wenn wir diese Erkenntnis in der rechten Weise gebrauchen, mit dem nötigen Einfühlungsvermögen. Und das Wunderbare ist bei Jesus, dass wir nicht nur in ihm ein Gegenstand, ein Objekt der Liebe haben, das wirklich liebenswürdig ist, ja, weil er wirklich uns bedingungslos liebt, auch da, wo wir ihn vielleicht ignorieren, auch da, wo wir gegen seinen Willen handeln, liebt er uns. Nicht nur das, in Jesus finden wir auch das beste Beispiel der Liebe selbst. Und wenn wir Jesus kennenlernen, dann lernen wir, wie Jesus seine Feinde liebte. Dann lernen wir, wie er für die Männer betet, die ihn ans Kreuz nageln. Dann lernen wir, wie Jesus vom Himmel auf die Erde gekommen ist, sich selbst erniedrigt hat, obwohl er ganz genau wusste, dass du und ich ihn immer wieder enttäuschen werden und dass wir ihn vielleicht sogar ignorieren würden. Wenn wir Jesus kennenlernen, dann kann unsere Liebe wachsen. Und wie geht das? Wie lernen wir Jesus kennen? Und ich denke, ein Punkt ist, wir müssen da hingehen, wo wir etwas von ihm lernen können. Und das ist zuallererst in der Bibel. Die Evangelien zu lesen, Gottes Wort zu lesen, mit ihm zu reden im Gebet. Jesus hat versprochen, immer bei uns zu sein und unsere Gebete zu hören. Dadurch bauen wir Vertrauen auf. Aber das wäre alles viel zu abstrakt noch, alles viel zu sehr nur kennenlernen. Dann auch den Schritt zu gehen, zu sagen, wenn ich etwas von Jesus lerne, dann vertraue ich darauf, dass das wahr ist und dass das richtig ist und dass das wirklich gut für mich ist. Und dann gehe ich los. Wenn Jesus sagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst, dann überlege ich, wie kann ich das machen? Ganz konkret, und gehe diesen Schritt. Und indem ich diesen Schritt des Gehorsams im Vertrauen auf Jesus gehe, wächst die Liebe. Aber aller Anfang ist schwer, könnt ihr euch vorstellen. Ich denke, es lohnt sich. Es lohnt sich, es lohnt sich für dich. Paulus, er betont das hier, ja. Das ist auch gut für uns, wenn unsere Liebe wächst, wenn wir Jesus besser kennenlernen. Es lohnt sich allemal für deine Mitmenschen. Also deine Frau wird es dir definitiv danken, wenn deine Liebe zu ihr wächst. Deine Kinder, deine Mitmenschen. Und es lohnt sich für Gott. Das ist ganz interessant, ja, dass Paulus am Ende das alles hinspitzt auf zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Gott wird am meisten dadurch geehrt, dass unsere Liebe wächst. Wisst ihr, da wo Christen die Liebe zu ihrem Nächsten auf die zweite Stelle getan haben oder auf die dritte oder vielleicht ganz vergessen haben. Das sind die schmerzlichen Erfahrungen, wo bis heute, wenn Menschen mit Christen in Berührung kommen, diese Argumente kommen. Aber Christen haben im Namen des Kreuzes das und das getan. Aber dort, wo Christen Jesus besser kennengelernt haben, ihm wirklich gefolgt sind und daraus eine Liebe gewachsen ist, die die Menschen beobachtet haben, das ist bis heute das vollmächtigste Beispiel für die Kraft, die Gott in unserem Leben haben kann, für die Veränderung. Manche sagen, vielleicht holen die Kreuzzüge hervor oder das, was das NS-Regime getan hat oder viele andere scheußliche Geschichten, die Christen getan haben oder solche, die sich Christen genannt haben. Aber auf der anderen Seite haben wir auch so viele gute Beispiele von Männern und Frauen Gottes, die tatsächlich Jesus gekannt haben und die, in denen diese Liebe gewachsen ist. Ich denke da zum Beispiel an Corrie ten Boom, eine Frau, die ins KZ gekommen ist, weil sie die Liebe, die sie bei Jesus empfangen hat, an ihre verfolgten jüdischen Nachbarn weitergegeben hat, indem sie sie versteckt hat. Und bis heute denken viele Juden, die vielleicht an Jesus nicht glauben, mit Hochachtung an solche Christen, die die Liebe von Jesus Christus wirklich in ihrem Leben zur Blüte getragen haben. Das ist ein Beispiel von vielen, vielen anderen. Gott wird geehrt. Unsere Liebe wächst, wenn wir Jesus besser kennenlernen. Man kann vielleicht zusammenfassen, was Paulus hier in diesem Text zum Ausdruck bringt. In einer wachsenden Beziehung zu Jesus reifen. Friede. Ein ganzheitliches Wohlbefinden. Freude. Ja, die Zuversicht, dass Jesus uns ans Ziel bringt und die Liebe in deinem Leben. Unabhängig von der Situation, in guten wie in schweren Tagen, ist das eine Wachstumsgarantie. Die Mitarbeiter von Open Doors schreiben zu der Lage in Nigeria: Die Gemeinde geht durchs Feuer, lässt sich jedoch ihrer Hoffnung nicht rauben. Kontinuierlich finden Muslime zum Glauben an Jesus. Menschen, die sehen, was mit Christen getan wird und mit welcher Liebe sie darauf reagieren, sie kommen zum Glauben an Jesus. Die Christen sind nicht gebrochen, sondern viele werden sogar stärker in ihrem Glauben. Wenn du vielleicht schon lange an Jesus glaubst, ihm nachfolgst, ich denke, diese Botschaft ist ganz klar. Jesus, er wird dich definitiv durchtragen. Er wird dich ans Ziel bringen. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann wird er Frieden, Freude und Liebe in uns reifen lassen. Aber meine Frage ist, wie viel Mut und wie viel Einsatz sind wir bereit aufzubringen für Jesus? Jesus, er kommt mit uns ans Ziel. Aber wie viel trauen wir eigentlich ihm zu? Wie viel sind wir bereit zu geben, damit die Liebe wachsen kann? Damit noch viel mehr Menschen das Evangelium hören? Damit Menschen eine positive Erfahrung machen mit Christen, mit Menschen, die Jesus nachfolgen? Wie viel Mut, wie viel Einsatzbereitschaft bist du und ich bereit aufzubringen? Und vielleicht bist du noch unentschlossen, sagst, ich weiß noch nicht sicher, wie ich Jesus vertrauen kann. Ich weiß nicht, wie zufrieden du vielleicht gerade mit deinem Leben bist. Ich habe bei mir selbst manchmal so einen Gedanken. Wenn es gut geht im Leben, ja, wenn alles glatt läuft, dann habe ich das gemacht. Ja, bin ich stolz. So, ja, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen und so weiter. Ich bin ein guter Mensch, deswegen ja, geht es mir gut. Wenn es dann schlecht geht, ja, irgendwas schief geht, dann sind alle anderen schuld. Ich weiß nicht, ob ihr euch bei diesem Gedanken schon mal ertappt habt. Aber mit Jesus darf ich mich sicher fühlen, darf ich zufrieden sein, darf ich Freude haben, unabhängig davon, ob es mir gerade gut oder schlecht geht. Und wenn du heute merkst, dass du diese Freude auch haben möchtest, dann gibt es eine gute Botschaft für dich. Du kannst heute, hier und jetzt in diese Beziehung mit Jesus eintreten. Und das Wunderbare ist, du musst dir diese Beziehung nicht selbst erarbeiten. Du musst nicht erst den Katalog von Leistungen erfüllen, damit Jesus sagt, ja, du darfst in eine Beziehung zu mir eintreten. Ganz im Gegenteil. Du darfst einfach diese Beziehung dankbar annehmen. Es ist ein Geschenk Gottes. Sein Geschenk Gottes für jeden, der sein Vertrauen einfach auf Jesus setzt. Wie kann das ganz konkret aussehen? Ich möchte euch einladen, vielleicht sogar jetzt heute hier gleich den ersten Schritt zu machen. Vielleicht hast du Zettel dabei oder ich habe auch einzelne Zettel in die Bänke gelegt. Nimm diesen Zettel, wenn du magst, und schreib auf diesen Zettel einen kurzen Satz. Jesus, ich vertraue dir. Wenn ihr mögt, könnt ihr das gleich machen oder nach dem Gottesdienst oder wenn ihr zu Hause seid. Nehmt einen Zettel und schreibt drauf. Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, und dann könnt ihr wählen, was auch immer ihr schreiben wollt. Ja? Ich vertraue dir, dass du mit meiner Schuld und mit meiner Schwäche fertig wirst. Vielleicht sitzt du hier und sagst, es gibt Schuld. Und ich kann es nicht wieder gut machen. Jesus, er hat es getan. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er mit unserer Schuld fertig wird. Vielleicht gibt es Schwäche, wo du sagst, ich kann einfach nicht. Ich kann nicht, ich will, aber ich kann nicht. Und Jesus sagt, ich werde auch mit deiner Schwäche fertig. Darfst du draufschreiben. Jesus, ich vertraue dir, dass du mit meiner Schwäche fertig wirst. Vielleicht schreibst du drauf, Jesus, ich vertraue dir, dass du aus mir einen Menschen formen kannst, der tiefe Freude und Zufriedenheit ausstrahlt. Vielleicht merkst du, du bist gehetzt. Ja? Du hast keine Ruhe. Du musst immer alles selbst vielleicht unter Kontrolle halten. Vielleicht ist das heute die Botschaft für dich. Sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass du aus mir einen Menschen formen kannst, der tief zufrieden ist, der Freude haben kann. Vielleicht willst du drauf schreiben, Jesus, ich vertraue dir, dass du mir Liebe schenken kannst, die über meine eigene Liebesfähigkeit weit hinausgeht. Ja? Liebe zu meiner Frau vielleicht, Liebe zu meinen Kindern vielleicht, vielleicht zum Kollegen, vielleicht zu der Person, über die du dich jedes Mal ärgern musst. Jesus, ich vertraue dir. Und dann kannst du diesen Zettel in dein Portemonnaie legen oder da, wo du es immer zur Hand hast, und trag es nächste Woche bei dir mit. Hab diesen Zettel dabei. Und wenn du dann wieder in eine Situation kommst, in eine Feuerprobe vielleicht, wo du dich überfordert fühlst, wo du nicht weißt, was du tun sollst, wo du dich schwach fühlst, nimm dir eine Minute Zeit. Hol den Zettel raus und bet ein kurzes Gebet. Jesus, ich vertraue dir. Vielleicht denkt ihr, das ist viel zu einfach. Ich möchte euch einladen, das auszuprobieren. Als unsere Tochter Lilly letztes Jahr gestorben ist, da hat dieses Gebet mich durchgetragen. Ich verstehe nicht, warum das passiert ist, bis heute nicht. Ich weiß nicht, was daran gut sein soll. Aber ich habe einfach gesagt, Jesus, ich vertraue. Ich vertraue dir. Und jeder von uns darf nächsten Sonntag ein Zeugnis geben. Jeder, der möchte. Davon, wie Jesus dieses kurze Gebet vielleicht in der nächsten Woche für dich beantwortet hat. Amen. Ich möchte uns einladen zu beten. Wer beten mag, der darf laut beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dir vertrauen können. Du hast alles für uns getan. Du hast das getan, was wir selbst niemals schaffen konnten und können. Und so wollen wir im Vertrauen auf dich den Frieden genießen, den du schenkst, die Freude und die Liebe wachsen und reifen sehen in unserem Leben. Jesus, hilf uns auch in dieser kommenden Woche, im Vertrauen auf dich, dich besser kennenzulernen und bewusst Schritte des Glaubens zu gehen. Das, was vielleicht gerade ansteht, du weißt, was uns gerade blockiert, was uns beschäftigt, was uns schwerfällt. Hilf uns, im Vertrauen auf dich zu wachsen. Dass wir Zeugnisse sind von dem, nicht was wir machen können, sondern was du allein machen kannst, damit dein Name geehrt wird durch unser aller Leben. Und noch viele Menschen einfach begeistert sind von dem, was du in unserem und ihrem Leben getan hast und tun kannst. Für dich gibt es keine hoffnungslosen Fälle, kein zu spät. Du kannst aus den allerschlimmsten Dingen unseres Lebens das Allerbeste wachsen lassen, weil du der große, barmherzige und gnädige Gott bist. Amen.